In der heutigen Folge berichten wir über die strukturellen Probleme im VW-Konzern und blicken auf einen Konsumgiganten aus North Carolina, der ursprünglich gegründet wurde, um Magenbeschwerden zu bekämpfen. Außerdem schauen wir nach Münster zum Richtfest des FFB-Fab.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sotrop
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, herzlich willkommen zu Märkte kompakt. Wir starten wie gewohnt zunächst mit dem Blick auf die vergangene Woche, einmal in diesem Podcast. Eine Woche, die zumindest mal für den DAX relativ schlecht gelaufen ist. -2,6%. Du gehst gleich auch nochmal darauf ein, was einer der Gründe auf jeden Fall dafür ist. Der Start in die Woche auch relativ verhalten. Der DAX ringt jetzt heute Morgen so mit der 25.000-Punkte-Marke. Ist gerade kurz darunter gefallen, habe ich gesehen. Also insgesamt keine guten Tage, die hinter dem deutschen Index liegen. Anders sieht's aus.
Aber du hast gute Tage hinter dir, ne?
Ich habe wahnsinnig tolle Tage hinter mir. Ja. Also ja, für die Hörer, die es jetzt letzte Woche noch nicht deuten können oder die Folge letzte Woche nicht gehört haben, ich konnte in Bahnhof Regen den Vogel abschießen beim Schützenfest und es war ein geniales Wochenende.
Ja, freut mich.
Dankeschön.
Grinst doch jetzt noch, wenn du davon erzählst.
Ich freue mich aufs Jahr. War wirklich richtig, cool. Richtig schön. Wie schwenke ich jetzt wieder rüber? Wir gucken auf die amerikanischen Indizes nochmal. Deutlich besser gelaufen als hier in Deutschland. S&P 500 +0,8%, der Nasdaq +0,5%, also beide Indizes im Plus. Wiederum im Minus der Halbleiterindex auf eine Woche -4,5%. Da sind so die großen Werte drin wie Nvidia, AMD, Intel, TSMC. Da sieht man aber insgesamt ja sowieso die letzten Monate auch eine höhere Volatilität. Jetzt haben wir eben wieder eine Woche gesehen, wo so ein bisschen KI-Fantasie rausgegangen ist, wenn man das so nennen mag. Man sieht es auch an den Energiewerten. Relativ schwache Woche.
In Summe war es ja schon so, dass das über die letzten Monate beherrschende Thema wieder größer geworden ist, der Nahe Osten. Die Spannung zwischen dem Iran und den USA, die haben sich doch wieder deutlich verschärft. Mehrere militärische Angriffe, Gegenschläge, erneute Unsicherheit rund um die Straße von Hormuz haben die Märkte ja doch ein bisschen bewegt. Und das ist, ich glaube, wir wiederholen uns da schon relevant, weil Hormuz bekanntlich eine Schlüsselroute für den globalen Öltransport ist. Entsprechend stiegen auch die Ölpreise wieder und nahmen auch wieder Inflationssorgen zu. Und für die Kapitalmärkte ist das natürlich so ein zentraler Übertragungsmechanismus. Höhere Energiepreise können die Inflation hartnäckig machen, Zinssenkungserwartungen dämpfen und auch die Anleiherendite nach oben treiben. Und genau das Muster haben wir die vergangene Woche wieder gesehen.
Ich habe den Ölpreis jetzt heute Morgen nochmal angesehen. Wir sind im Brent bei $85. Mhm. Auf eine Woche ist das irgendwo ein Zuwachs von 15-20%. Also auch jetzt letzte Nacht noch wieder angestiegen. Gestern Abend hatte ich noch $80 notiert. Also man sieht schon einen relativ starken Anstieg jetzt jüngst wieder. Genau, was du sagst, ja.
Auf der anderen Seite die Konjunkturdaten, die zeigen jetzt bei den USA auch weiterhin ein sehr robustes Bild, auch wenn es nicht nur positive Signale gilt, aber der ISM-Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungsgewerbe, der wurde am vergangenen Montag verkündet, lag bei 54 Punkten und signalisiert damit weiterhin Expansion. Auch wenn er leicht schwächer war als im Vormonat, waren wir noch bei 54,5. Gleichzeitig weitet sich das US-Handelsdefizit im Mai deutlich aus, was grundsätzlich ja darauf hindeutet, dass die Binnenwirtschaft doch relativ robust ist. Und für die US-Notenbank ist das Umfeld natürlich dann nicht unbedingt einfacher. Das Protokoll der letzten FED-Sitzung sagt ja, okay, wir datenabhängig agiert. Eine schnelle, aggressive Lockerung, ich glaube, die ist erstmal vom Tisch. Und wenn dann das Thema Ölpreise, Inflationserwartungen wieder neu dazu kommt, könnte es da deutlich in die andere Richtung nochmal wieder
auch schwer gehen, ne? Für die Zentralbanken insgesamt, ob jetzt USA oder Europa, Inflation hoch, Inflation wieder runter mit der Datenlage oder insgesamt der Situation im Iran. Man kann da ja auch gar nicht sagen, was ist nächste Woche. Dann ist wieder Waffenruhe, dann wird wieder gebrochen. Also ja,
Ölpreis
hin
wieder
und
runter,
her, genau. Echt schwierig, ja.
Ja, schauen wir nach Europa. Es ist ja doch so, dass die so ein paar Konjunkturdaten doch für eine leichte Stabilisierung sprechen. Die Auftragseingänge und Industrieproduktion stiegen leicht, die Inflation ging leicht zurück. Der deutsche Verbraucherpreisindex lag im Juni bei 2,3% nach 2,6% im Mai. Auch in Frankreich hat sich der Inflationsdruck leicht abgeschwächt. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, die man aber auch nicht überinterpretieren sollte. Ne? Also Europa zeigt schon erste Anzeichen einer konjunkturellen Bodenbildung, aber ein dynamischer Aufschwung ist da noch nicht zu sehen. Und es besteht immer noch das Risiko, ja, was wir gerade hatten, Energiepreise, Inflationsentwicklung, dass die dort nochmal deutlich stärker reingrätschen. Ne? Interessant nochmal, wenn wir uns so die Anleihemärkte uns anschauen, da gab es auch unterschiedliche Signale. In Japan kam es in der vergangenen Woche zum regelrechten Ausverkauf bei den 10-jährigen Staatsanleihen. Die Rendite stieg auf 2,87% und damit auf den höchsten Stand seit 1996. Hintergrund sind die Sorgen vor negativen Auswirkungen dieses langfristigen Ausgabenplans der japanischen Regierung. Die wollen ja bis zu 2 Billionen US-Dollar wirtschaftsstützend dort investieren und neue Schulden machen.
Unter der noch relativ neuen Regierung.
Ja, haben wir auch schon häufiger davon berichtet, dass das eher ein Treiber auch für den japanischen Aktienmarkt war, diese wirtschaftsorientierte Regierung. Aber es hat natürlich auch seine Schattenseite.
Ja, wird auf Pump gemacht und Japan ohnehin auch schon relativ hoch verschuldet. Aber krass. Höchster Stand seit 30 Jahren ist auch schon eine Ansage. Ich kann ja an der Stelle, vielleicht passt das ganz gut, mal eben Blick werfen auf die 10-jährigen Renditen deutscher Staatsanleihen. 3,08%, auch also über 3% jetzt wieder, ungefähr 10 Basispunkte zugelegt auf eine Woche. Und auch in den USA mit 4,62% schon auf Sicht der letzten Monate ein hoher Stand. Auch hier sehen wir letzte Woche natürlich eine Zunahme. Mhm. Eben über die Inflationsängste, du hast es gerade gesagt, die jetzt natürlich in den Renditen direkt auch wieder eingepreist werden.
Ja, ich habe sonst aus dem KI-Universum noch mal was mitgebracht. Du hast ja von den Halbleitersektor mal angerissen. Und Ende vergangener Woche folgte auf diesen spektakulären SpaceX-IPO mit SK Hynix der nächste große Börsengang, allerdings mit deutlich weniger Tamtam. Dabei stellte der der koreanische Chip-Konzern SK Hynix, die machen ja so Speicherchips, die im Bereich der KI eine relativ hohe Relevanz mittlerweile haben, ein Emissionsvolumen von 26,5 Milliarden US-Dollar. Das ist die größte US-Erstnotiz eines ausländischen Unternehmens, noch vor Alibaba aus 2014. Und das lief über, diese 26,5 Milliarden Dollar, das sind 177,9 Millionen ADRs zu je 149 Dollar, zehnfach unterlegt die Stammaktie. Und die Nachfrage hat das Angebot um das Siebenfache überstiegen. Also war schon wirklich eine hohe Nachfrage da. Und am Freitag schlossen die ADRs von SK Hynix dann noch 13% über dem Ausgabekurs. Am Montag jedoch verlor die Stammaktie in Seoul, also am Heimatmarkt, teilweise mehr als 13% und riss den gesamten Kospi mit in die Tiefe. Ja, und das hat natürlich dann auch wieder so eine Signalwirkungen Richtung der anderen Chipwerte, der anderen Speicherwerte.
Ja, die Aktie hat im Kospi jetzt auch eine wahnsinnig hohe Gewichtung aufgrund des starken Laufs. Ich hatte es irgendwo auch noch gehört, insgesamt in den Emerging Markets, eine SK Hynix mit einer Samsung, mit einer TSMC. Diese drei Werte machen auf 40-50% des Indexes aus. Das ist natürlich schon extrem.
Ja, im Kospi ist es so, dass Samsung und SK Hynix zusammen die Hälfte des Kospi darstellen. 50%. Ja. Vor einem Jahr war es noch ein Viertel. Also da ist auch zu erkennen, welche Aktien da gewachsen sind.
Ja, das ist fast eine Art Technologieindex in dem Moment.
Das ist ja, als wenn in Deutschland Siemens und SAP
50% ausmachen würden.
Und sind die auf 15 gedeckelt. Ne?
Genau.
Ja. Und aber der nochmal zu SK Hynix, der Einbruch in Korea, der hat wenig mit dem operativen Geschäft zu tun. Ein Großteil des IPO-Erfolges, glaube ich, war schon ein bisschen eingepreist auch in den Kursen und vielleicht war das eine Reaktion, so Sell the News, ne? Einfach dann wirklich auf guter Ebene die Dinge abzugeben. Dazu kommt so eine Mechanik zwischen den beiden Notierungen. Die ADRs handeln am Freitag rund 16% über dem Kurs in Seoul. Ja, und weil sich die Prämie wegen der eingeschränkten Umwandelbarkeit wohl hält, zeichneten Investoren die ADRs zum Ausgabepreis und verkauften parallel Stammaktien in Seoul leer.
Ah, okay.
Und die Wertpapierleihe schwoll im Vorfeld wohl mehr um mehr als 30% an, was wohl ein deutliches Indiz für dieses Vorgehen ist. Ne? Dazu kam, dass der Iran-Konflikt nochmal eskalierte, so übers Wochenende. Und das hat dann diesen negativen Kursrutsch bei SK Hynix gemacht. Aber an der grundsätzlichen These rund um das KI-Universum ist eigentlich noch nicht zu rütteln, weil wenn man mal auf eine weitere Meldung schaut aus Taiwan, TSMC meldete mal wieder sehr starke Zahlen zum Umsatz, zum Juni-Umsatz. Und der Platzhirsch, der Auftragsfertiger, erzielte im Juni einen Umsatz von 442,7 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 68% gegenüber dem Vorjahr und das dem stärksten Wachstum seit 2010 und zugleich einem neuen monatlichen Rekordwert. Und ich glaube, das ist ein deutlich positives Signal für den KI-Investitionszyklus, der immer mal wieder kritisch hinterfragt wird. Und die Nachfrage nach diesen Hochleistungschips, die bleibt extrem hoch. Und der Halbleitersektor dürfte damit auch in den kommenden Quartalen Treiber für die Technologie- und Aktienmärkte sein. Mit den Schwankungen, die es mit sich bringt, mit Themen, die da auch mal negativ aufploppen können. Aber an der grundsätzlichen These, glaube ich, kommt man für den Moment noch nicht wirklich vorbei.
Ja, beeindruckende Zahlen, ja. Vor allem dieses Wachstum auf dem Niveau. Ja. Die sind ja vorher auch schon stark gewachsen.
Ja, und ich glaube, im Laufe der Woche kommen die Zahlen. Du wirst ja gleich nochmal den Ausblick haben.
Genau.
TSMC müsste da auch bald
sein. Ja, genau. Ne? Die präsentieren. Okay. Ich glaube, gegen Ende der Woche sind die dran. Gucken wir gleich nochmal drauf. Ja. Ja, schauen wir auf die anderen Anlageklassen nochmal einmal. Gold letzte Woche minus 0,7%. Gestern auch richtig schwach in die Woche gestartet mit minus 2,5%. Steht knapp über 4.000 Dollar. Im laufenden Jahr 20% verloren Gold. Also schon markanter Rücksetzer. Bitcoin letzte Woche 4% zugelegt. Seit ganz, ganz langer Zeit glaube ich hier in dieser Wochenstatistik, dass der Bitcoin mal wieder die Nase vorn hat. Ist lange her gefühlt. Steht trotzdem, soll nicht täuschen, bei 62.600 Dollar heute Morgen. Also eher insgesamt auf einem niedrigen Niveau, wenn man es in den Kontext der letzten Monate stellt. Und der letzte Punkt, für 1 Euro bekommt man aktuell knapp unter 1,14 Dollar. Wer noch vorhat, in die USA zu reisen, das ist das aktuelle Wechselkursverhältnis. Gut, wir haben relativ viel zurückgeblickt, André. Jetzt schauen wir auf die Unternehmen. Du startest. Ich sagte gerade, DAX letzte Woche minus 2,5%. Einen der Gründe hast du mitgebracht, zumindest seinen Teil dazu beigetragen hat. Leider.
Ja, wir sind ja immer noch in der Fußball-WM. Ja, und bei mir geht es heute indirekt wieder um Fußball beziehungsweise um die WM, denn es geht um Volkswagen. Und Volkswagen ist ein Premium-Partner des DFB. Und das frühe Aus der deutschen Mannschaft passt leider ziemlich gut zur aktuellen Lage bei VW, genauso wie der Abstieg des Firmenclubs des VfL Wolfsburg in die zweite Liga. Denn auch der VW-Konzern bekommt derzeit kaum ein Rad auf die Straße. Die jüngsten Absatzzahlen für das zweite Quartal machen das deutlich. Die weltweiten Auslieferungen, die sind um 8,6% gefallen. Im ersten Halbjahr liegt das Minus bei 6,3%. Aus Börsensicht ist dabei vor allem wichtig, dass die Schwäche nicht nur konjunkturell wirkt, sondern zunehmend so strukturelle Züge hat. Das große Problem bleibt China. Dort brach der Absatz zuletzt um fast 37% ein. Und das ist für Volkswagen echt kritisch, weil China über Jahre einer der wichtigsten Gewinn- und Wachstumsmärkte war. Und inzwischen dominieren die lokalen Hersteller wie BYD oder Geely immer stärker den Markt und gehen da auch mit Preisoffensiven wirklich raus. Die sind ja nicht wirklich sehr margenstark. Ne? Also wenn man mal auf die Zahlen von BYD schaut oder auf den Aktienkurs, es ist da auch keine Dynamik zu erkennen, aber halt, die machen Masse, ne? Die räumen den Markt dort wirklich auf.
Man sieht es, wenn diese riesigen Schiffe auch hier in Europa einlaufen und ein BYD nach dem anderen das Schiff da verlässt. Also das wirkt schon bedrohlich irgendwo, ne? Wenn man das sieht, für VW.
Und diese Hersteller, die sind bei Elektroautos, auch was das Thema Software und Preispositionierung angeht, schneller, näher am Kunden. Und für VW bedeutet das schon, dass der Konzern seinen Schlüsselmarkt nicht nur im Volumen verliert, sondern auch ein Stück weit in die strategische Relevanz davor. Dazu kommt noch eine Schwäche im Konzern bei den anderen Marken. Porsche verlor zuletzt 18%, Bentley 17%, Audi 8%, Volkswagen, die Kernmarke Volkswagen 14%. Also auch die Premium-Marken im Konzern konnten da nicht gegenhalten und haben eigentlich den Druck auf Absatz und Margen eigentlich noch erhöht. Und die Elektro- Mobilität außerhalb Europas hat bisher auch noch nicht die erhoffte Dynamik. In Nordamerika brachen die Verkäufe im zweiten Quartal um fast 50% ein. Das heißt, zeigt so, der Umbau Richtung E-Mobilität bei VW ist nicht nur teuer, sondern bislang auch ertragsseitig wenig überzeugend. Und ein erheblicher Teil der klassischen Wertschöpfung aus dem Verbrennergeschäft fällt weg, während die Differenzierungsmerkmale, ich habe es gerade schon mal gesagt, Software, Batteriekompetenz und Plattformeffizienz noch nicht im gleichen Maße tragen. Und die zentrale Frage ist sehr wahrscheinlich, wie schnell kann VW seine Kostenbasis für das Geschäftsmodell so anpassen, dass auch im Elektrozeitalter wieder nachhaltige Renditen möglich sind. Und der CEO Oliver Blume setzt da schon auf einen schärferen Umbaukurs. Volkswagen will künftig stärker auf Profitabilität statt Volumen setzen. Geplant sind die Modellpalette deutlich zu reduzieren, um bis zu 50%.
Ich glaube, die Hälfte der Modelle stehen zur Disposition. Ja. Ne? Das ist schon echt Wahnsinn. Ne?
Die Angebotskomplexität nochmal zu reduzieren, also mehr zu standardisieren. Die Kapazitäten, also die Produktionskapazitäten sollen reduziert werden. Und strategisch ist das alles nachvollziehbar. Ja, weniger Modelle, mehr Standardisierung, geringe Komplexität können mittelfristig die Marge stabilisieren. Aus Börsensicht bleibt allerdings Skepsis angebracht, denn vieles davon ist nicht neu. Und Synergien, engere Zusammenarbeit der Marken und sowas, das wird schon seit Jahren diskutiert. Und die Umsetzung verlief bisher doch nicht überzeugend. Und genau deshalb wirkt die Aktie trotz einer günstigen Bewertung nicht automatisch attraktiv. Normalerweise ist ja eine günstige Bewertung an den Börsen eher positiv zu werten oder ein Kaufargument, aber in diesem Fall ist das eher ein Zeichen, glaube ich, der Schwäche. Ne? Dazu kommen auch noch so politische und strukturelle Bremsen innerhalb des Konzerns, denn VW ist ja kein Unternehmen, das rein nach betriebswirtschaftlicher Logik gesteuert werden kann. Die Aktionärsstruktur, der Einfluss des Landes Niedersachsen und die starke Rolle auch der Arbeitnehmervertreter machen tiefgreifende Einschnitte echt komplex. Ne? Und genau deshalb glaubt die Börse im Moment noch nicht wirklich an diesen Restrukturierungsprozess. Ne? Also das Thema Glaubwürdigkeit, Konsequenz, das ist noch nicht wirklich in der Aktie angekommen. Ne? Bleibt spannend in den nächsten Wochen oder am 24. Juli, übernächste Woche, gibt es den Bericht zum Q2. Dürfte sich zeigen, wie stark VW dort an einem Zukunftsplan arbeiten kann. Im Moment wird auch politisch nochmal diskutiert, Werkschließungen, auch das Land will sich eventuell beteiligen. Auch da ist noch, glaube ich, viel auf politischer Seite.
100.000 Jobs hatte ich am Wochenende gelesen. Gestern hieß es nochmal 50.000 mehr, die zur Disposition stehen. Mhm. 150.000 Jobs nur bei VW. Wenn man dann überlegt, Zulieferer oder ganze Ökosystem, was um die Werke auch entstanden ist.
Ja, ich meine auch ein Werk in Zwickau, wo eigentlich so seit langer Zeit wirklich ein Automobilstandort, auch im Osten, Trabant wurde da vorher gefertigt. Wenn das wegbricht, das wäre für die Region, wäre das schon wirklich dramatisch. Ne? Ja. Auch die Zulieferer, die da dranhängen, die bleibt abzuwarten.
Das ist alles Zulieferer, Bäckereien, die mal ein Beispiel in der Umgebung von einem VW-Standort sind. Also da hängt ja so viel dran, natürlich, wo man so im ersten Moment gar nicht dran denkt. Also es ist schon gravierend auch für Deutschland in Summe.
Ja, deshalb, also so als Fazit einfach, VW ist an der Börse schon mit einem KGV von 5 sehr günstig bewertet, aber das ist doch eher ein Ausdruck der Unsicherheit als ein klares Schnäppchensignal. Operativ unter Druck, strategisch ist der Umbau zwingend, aber es bleibt abzuwarten, wie weit auch die Aktionäre diese Wege mitgehen. Die Vorzugsaktie liegt bei rund 70, 71 Euro. Ich weiß nicht, hast du es offen, wie so heute notiert? Seit Jahresbeginn steht ein Minus von 17%, auf Jahressicht rund minus 20%. Wenn man sich den Stoxx Europe 600 Automobile und Parts, also ein Index, wo so die Automobile und Zulieferer gewichtet sind, haben wir eine ähnliche Entwicklung. Also es ist kein reines VW-Thema. Also es gibt im Index, glaube ich, ist das eher so ein strukturelles Thema, aber bei VW nochmal wirklich, wie gerade beschrieben, mit einer deutlich größeren Relevanz, was auch die Glaubwürdigkeit angeht.
70,80 Euro stehen wir heute Morgen.
Ja. Genau. Die DZ Bank, gestern war ja nochmal ein ich weiß gar nicht, wie der hieß, ein Call zu, ich weiß nicht, ob da nochmal was präsentiert wurde. Ich hatte heute Morgen noch nichts gelesen. Hatte wo gelesen, dass zwei Bankhäuser ihre Prognosen daran festgehalten haben. Die DZ-Bank sieht einen fairen Wert von 95 Euro, sagt im Moment eher eine Halteposition. Im Schnitt der 21 vorliegenden Analysten liegen die Ziele so bei 110 Euro. Acht, die optimistisch sind, mit Kaufen votieren, fünf mit Übergewichten und nur eine Verkaufsempfehlung. Also auf Analystenseite überwiegt noch das positive Momentum. Mhm. Aber bleibt auch abzuwarten, wie es dort in den nächsten Wochen weitergeht.
Ja,
ja, so viel zu VW.
Prima.
Du dann machst keine Autos.
Nee, genau. Aber wir bleiben im Value-Bereich, wenn man so möchte, aber wir switchen in die USA, nach North Carolina, um genau zu sein. Dort entstand 1893 ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, entstand aus einer kleinen Apotheke, gegründet von dem Apotheker Caleb Bradham, der damals experimentiert hat mit sprudelndem Wasser, Zucker, Vanille, mit seltenen Ölen und der Cola-Nuss. Und Ziel war damals, ein erfrischendes Getränk herzustellen, was bei der Verdauung hilft. Und der Name späteren Unternehmens leitet sich womöglich aus dem Enzym Pepsin oder dem Begriff Dyspepsie, was auch für Magenbeschwerden steht, eben ab. Man kann es jetzt herleiten, wir reden nicht über Coca-Cola, wir reden heute über Pepsi.
Pepsi, ja.
Genau. Und die Namensgebung Pepsi erfolgte erst später. Zunächst hieß das Getränk Brad's Drink, eben nach dem Gründer. Und die Umwidmung oder Umbenennung in Pepsi-Cola ist dann 1898 erfolgt. Das Logo wurde in dem Zuge dann geschützt. Geschäft lief wunderbar und Bradham baute dann ein Franchise-Unternehmen auf und wurde sehr, sehr reich damit. Zunächst. Es gab dann noch eine Wendung im weiteren Verlauf. 1923 nämlich geriet Pepsi-Cola dann in die Insolvenz. Die Ursache war, Bradham befürchtete eine Rohstoffknappheit und spekulierte auf weiter steigende Zuckerpreise. Hat extrem viel Zucker dann zu extrem hohen Preisen eingekauft. Nach dem Krieg damals brach der Zuckermarkt dann allerdings ein. Die Folge saß, Bradham saß auf völlig überteuerten Zucker. Die Konkurrenz konnte deutlich günstiger produzieren. Pepsi-Cola ging pleite. Bradham musste das Rezept verkaufen und kehrte dann verarmt in seine Apotheke zurück. Das zur Gründungsgeschichte. Ganz interessant, zwischen 1922 und 1933 stand Pepsi mehrfach kurz vor dem Aus und das Unternehmen wurde dreimal der Coca-Cola Company zum Kauf angeboten. Coca-Cola lehnte allerdings jedes Mal ab. Grund war, Pepsi wurde nicht als ernsthafte Konkurrenz wahrgenommen. Man hat die eher belächelt. Gilt als einer der größten historischen Managementfehler überhaupt, dass man damals Pepsi nicht gekauft hat, weil natürlich heute von Coca-Cola der Hauptkonkurrent. Der Aufstieg zur Weltmarke gelang dann etwas später unter dem neuen Besitzer Charles Good. In der Weltwirtschaftskrise brachte Pepsi die sogenannte Nickelflasche auf den Markt. Das Konzept war eine 12-Unzen-Flasche, die allerdings den gleichen Preis wie dann Coca-Cola hatte, nämlich 5 Cent. Aber diese 12 Unzen waren die doppelte Menge im Vergleich zu Coca-Cola. Und gerade bei Familien, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld hatten, war Pepsi damit die attraktivere Wahl. Und dieser Schachzug, der rettete die Marke und dieser Zeitpunkt gilt gleichzeitig als Startpunkt für den sogenannten Cola-Krieg eben zwischen diesen beiden Unternehmen. Die Getränke grundsätzlich, die klassische Pepsi, Pepsi Zero gibt's natürlich auch. René sagte mir gestern, Pepsi Max hatte auch mal probiert in den letzten Wochen, wäre auch super. Super lecker. Ich selbst bin eher Coca-Cola-Fan. Ich weiß nicht, wie es ist.
Ich auch.
Ja. Ja, aber so sind die Geschmäcker verschieden. Man sieht aber, der Konzern ist insgesamt wahnsinnig breit aufgestellt. Energy, Software-Drinks gehören dazu, zum Beispiel Schwipschab, Mountain Dew, Rockstar Energy, Gatorade als Nummer 1 bei Sportgetränken weltweit, gehört auch zu Pepsi.
Ja, sehe ich auch mal beim Football, ne?
Ja,
sind
die
auch
genau
stark vertreten.
Ja, exakt. Lipton Ice Tea, SodaStream. Wurde für über 3 Milliarden Dollar von Pepsi übernommen. Da wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer auch die SodaStream-Maschine zu Hause in der Küche stehen haben.
Was ist mit deiner Lieblings Dr. Pepper, ist das auch?
Dr. Pepper ist eigenständig. Ah. Die gehören, sind börsennotiert, auch unter Dr. Pepper Keurig.
Okay. Ja. Mhm. Ja.
Okay. Genau. Ja, und die gehören natürlich nicht zu, Pepsi.
Entschuldige.
Snacks gibt es auch bei Pepsi. Zum Beispiel Lay's, Doritos, Cheetos, gehört alles dazu. Aus dem Frühstücksbereich Quaker Oats, seit 2001 gehören die zum Konzern. Also schon sehr, sehr breit aufgestellt in Summe. Pepsi hat letzte Woche Zahlen präsentiert, haben im zweiten Quartal einen Umsatz gemacht von 24,2 Milliarden Dollar. Also sieht man schon, die setzen auch wirklich um, wenn man es aufs Jahr hochrechnet, 100 Milliarden Dollar. Schon eine Größenordnung. Und im Umsatz, die über die Erwartung von der Wall Street auch übertroffen, geht vor allem darauf zurück, dass außerhalb der USA eine relativ starke Nachfrage da ist. In den USA selbst, wir hatten eben das Thema Inflation, auch hohe Benzinpreise in den USA, sieht man im Moment, dass im Konsum Pepsi zumindest gewisse Schwächen hat, weil die Konsumenten nicht so stark zugreifen. Und das sieht man eben auch dann am Gewinn. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,20 Dollar. Knappe Verfehlung der Analystenschätzung. Warum ist das so? Die Margen sind etwas gesunken. Man hat zwar mehr umgesetzt, aber Pepsi hat eben wegen anhaltender Inflation und hoher Benzinpreise, ich sagte es gerade, wo man sieht, dass die Verbraucher sparen, mit Preissenkung reagiert. Lay's, Doritos, Preisnachlässe von bis zu 15%, um eben Kunden zurückzugewinnen, den Absatz zu stabilisieren. Das hat auch funktioniert, aber eben deutlich die Margen gedrückt. Und das hat dann in der Folge dazu geführt, dass die Aktie dann nach der Vorlage der Zahlen auch abgegeben hat, etwas über 5%, auf eine Woche minus 2%. Und ich habe jetzt mal die 5-Jahres-Zahlen hier auch mitgezogen. 5 Jahre, nur ein Wertzuwachs von knapp 10% in der Aktie. Im gleichen Zeitraum hat Coca-Cola eine Performance von 82% erzielt. Also ist da schon ein deutlicher Unterschied zu erkennen.
Ja, also ich kann mich noch erinnern, dass Coca-Cola auch in der Phase 22, als wir die hohen Inflationsraten haben, eher die Preise angehoben hat und aufgrund der Markenstärke diese Preise auch wirklich durchsetzen konnte.
Ja.
Das ist ja dann doch interessant, dass Pepsi da eher die Preise senkt.
Ja. Coca-Cola gilt so auch als Pure-Play-Getränkeunternehmen. Pepsi ist wesentlich breiter aufgestellt, aber vielleicht ist das, wir sagen, Coca-Cola ist so die gefühlte Nummer 1 dann noch, ich glaube auch, was die Marke angeht, noch mal stärker, vielleicht dann auch noch mal einfacher, ja, die Preise in so einer Phase dann eher zu erhöhen. Ja, also das soweit einmal kurz dazu. Ich gucke mal eben, ob ich hier noch Informationen habe, aber ich glaube, das war es soweit zu der Pepsi. Vielleicht kurzer Blick noch aufs Research, das macht sicherlich Sinn. Die Aktie steht seitens der DZ Bank auf Kaufen. Der aktuelle Kurs liegt in Dollar gerechnet bei ungefähr 140 Dollar. 180 Dollar, sagt die DZ Bank, ist der Fair Value. Also schon ein ganz interessantes Profil, wenn man das sieht, von 30% Upside, die dann entsprechend da ist. Ja, durchaus mal ein Blick wert. Okay. Gut. Das zu einmal zu Pepsi aus den USA. Dann schauen wir hier in die Heimat.
In die Region. Genau. Ja, wie Wirtschaft aktuell berichtete, entsteht in Münster mit der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle, kurz FFB-Fab, eine europaweit einzigartige Forschungsfabrik für Batteriezellen bis zur Gigawatt-Größe. Bund und Land Nordrhein-Westfalen investieren dafür gemeinsam rund 1 Milliarde Euro und gestern am 13. Juli wurde gemeinsam mit der Politik Richtfest gefeiert. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sieht in dem Projekt eine zentrale Brücke zwischen Forschung, Pilotierung und industrieller Skalierung. Dann Dorothee Bär spricht von einer Keimzelle für eine starke europäische Batterieindustrie. Und Mona Neubauer betont den Aspekt der industriellen Souveränität, denn bislang kommen die meisten Batteriezellen aus Asien. Mit dem FFB sollen Unternehmen jeglicher Größe zukünftig neue Batteriezellen, Produktionsverfahren und Fertigungstechnik unter realitätsnahen Bedingungen erproben können, vom Labor bis zur seriennahen Produktion. Ja, und für Europa ist das ein strategisch wichtiger Schritt, um bei der Schlüsseltechnologie für E-Mobilität und Energiespeicherung unabhängiger und wettbewerbsfähiger zu werden. So wurde es beschrieben. Ich habe da so noch leichte Bedenken, ob ich habe heute Morgen im Podcast noch was zu Kettle gehört, ein chinesischer Batteriehersteller. Ich glaube, die sind schon um Längen uns voraus, aber es ist gut, dass wir die Wege machen, dass wir, ja, dass wir da gehen, dass wir uns selber positionieren, aber ich glaube, das wird auch ein harter Weg, da Anschluss zu halten.
Wahrscheinlich schon, ja. Kettle, glaube ich, auch vorletztes Jahr, könnte auch schon wieder 2 Jahre her sein, an die Börse gegangen. Ja. Aber ist natürlich eine andere Größenordnung. Ja. Gut, ja, dann schauen wir noch kurz, was diese Woche los ist. Am heutigen Dienstag kommen die Verbraucherpreise aus den USA. Letztmalig angestiegen, also im letzten Monat um 4,2%. Jetzt werden erwartet 3,8%. Dann sehen wir morgen noch die Industrieproduktion hier aus der Europäischen Währungsunion. Am Donnerstag die Einzelhandelsumsätze. Nochmal ganz interessant aus den USA. Und am Freitag folgt dann das Verbrauchervertrauen aus den USA von der Uni Michigan. Auch das sehr, sehr interessant. Und dann geht es jetzt richtig los mit der Berichtssaison zum letzten Quartal. Die Großbanken starten natürlich wieder, wie Sie es auch kennen. Ob jetzt eine JP Morgan beispielsweise, eine Bank of America, die mit dabei ist, Citigroup am Anfang immer mit dabei. Dann folgen aber auch morgen schon ASML aus den Niederlanden, eine Johnson & Johnson aus dem Pharmabereich, am 16. Juli die ABB aus der Schweiz, aus dem Technologiesektor, Giro Aerospace, Netflix ist dran am Donnerstag, TSMC, von dir eben schon erwähnt, sicher nochmal einen Blick wert. Also es nimmt jetzt wieder Schwung auf. Ich glaube, in der übernächsten Woche starten dann auch die ersten Big-Tech-Unternehmen mit der Zahlenvorlage. Also es wird jetzt wieder ein bisschen mehr Bewegung von der Unternehmensseite reinkommen, was die Zahlen angeht. Ja, wir sagen in diesem Moment erstmal danke fürs Zuhören. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, André?
Nö, Feedback gerne unter podcast@forprivatebanking.de.
Genau, oder über unsere neue Homepage. Auch da können Sie natürlich die Folge anhören oder auch Feedback hinterlassen.
Ja.
Wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Genießen Sie die sommerlichen Temperaturen.
Machen Sie es gut.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao, ciao. Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.